Ihr hört Kreis ab mit der nächsten Ausgabe zur WM 2025 in Dänemark, Norwegen und Kroatien. Mit brandheißen Stimmen und Analysen, so nah dran wie möglich. Euer Mann am Mikrofon ist Sascha Staat.
Ich sitze wieder in der gleichen Hotellobby hier in Oslo und begrüße euch zur nächsten Ausgabe von Kreisab WM-Spezial Nummer 16 müsste es, glaube ich, sein, wenn ich mich jetzt nicht vertue. Ein paar Tage haben wir noch und natürlich steht heute, wenn ihr diese Ausgabe hört, das Viertelfinale der deutschen Mannschaft an gegen Portugal, das ein offenes Spiel zu werden droht, in Anführungsstrichen. Und zunächst mal sage ich Hallo und herzlich willkommen an den Kollegen Marc Stevermöhr vom Mannheimer Morgen.
Hallo Sascha, willkommen in unserer Hotellobby, wo du ja gestern schon mit dem Kollegen Stukenbrock gesessen hast.
Hast du reingehört?
Ja klar, heute Morgen schon um kurz nach 7.
Was denn, warum denn so früh?
Viel Arbeit, geprägt von Kindern, früh aufstehen.
Ja okay, aber die sind ja jetzt nicht hier.
Ja, aber wenn man einmal diesen Rhythmus hat.
Na gut, das lasse ich durchgehen. Wundert euch nach wie vor nicht über das ein oder andere Hintergrundgeräusch, gestern ging das relativ gut durch. Aber heute ist ein bisschen mehr Betrieb, wir nehmen früher auf. Du wolltest nicht nach den Spielen in Zagreb aufnehmen, warum?
Ich muss früh schlafen gehen.
Das lassen wir an der Stelle jetzt mal so stehen. Okay, du bist früh aufgestanden, das heißt ja grundsätzlich nicht, dass man früh ins Bett geht. Aber wir konzentrieren uns auf das Sportliche und schauen ein bisschen ausführlicher voraus auf die Partie von Deutschland gegen Portugal. Und machen wir uns nichts vor, die deutsche Mannschaft hat eine sehr souveräne Gruppenphase und Hauptrunde hinter sich mit diesem einen Spiel gegen Dänemark. Bewerte doch erstmal aus deiner Sicht, wie dir die Auftritte der Mannschaft bislang gefallen haben. Was ist dir aufgefallen, was war gut, was war schlecht?
Das ist gar nicht so einfach, was gut und was schlecht war, weil ich würde hier das Bild einer zu kurz geratenen Bettdecke mal bemühen. Also egal, wo man zieht, irgendwo fehlt ein Stückchen. Ne? Mal hinten, mal vorne, wenn man die Decke hat. Und so ist es ja auch bei der deutschen Mannschaft. Mal klemmt es hinten, mal klemmt es vorne. Ich habe jetzt nicht das eine große, immer wiederkehrende Problem ausgemacht, sondern alles ist irgendwie in Wellen immer wieder gekehrt. Ist vielleicht auch gar nicht so einfach für einen Trainer dann, wenn er gar nicht genau weiß, woran er arbeiten soll, weil alles ja mal funktioniert und dann plötzlich mal wieder nicht funktioniert.
In der Regel ist aber bei einer Bettdecke der Bauch immer warm.
Ja, wo machst du denn den Bauch beim Handball aus?
Ich würde sagen, in dem Fall ist die deutsche Mannschaft immer souverän gewesen, wenn sie souverän sein musste, hinten raus.
Ja, und das ist da eine Qualität, würde ich sagen. Ja, also das ist ja etwas, was wir dieser Mannschaft, oder nicht dieser Mannschaft, sondern der deutschen Mannschaft in den vergangenen Jahren nicht zugeschrieben haben. Sie hat ja oft Spiele hinten raus verloren, enge Spiele. Und das ist jetzt anders. Und da kommen wir sicherlich auch im Detail nachher drauf, wenn du mich fragen wirst, warum ich ja felsenfest davon überzeugt bin, dass sie gegen Portugal gewinnen werden. Diese Mannschaft ist stabil, sie ist gefestigt. Sie weiß, was sie liefern muss.
Bevor wir darauf eingehen, lass uns über die Personalsituation sprechen, denn die ist natürlich ein bisschen schwierig. Schon im Vorfeld des Turniers mussten Sebastian Heimann und Jannik Kohlbacher ihre Teilnahme absagen. Insbesondere Sebastian Heimann, finde ich, hat sich in den vergangenen Monaten zu einer absoluten Stütze dieser Truppe entwickelt. Mit seiner Physis, unglaublichen Physis in der Defensive, aber auch mit seiner Wurfgewalt aus dem Rückraum, finde ich, hatte er einige Spiele, wo er deutlich wichtiger war, als das hinterher vielleicht so durchgekommen ist.
Perfekte Ergänzung, finde ich, einfach für Julian Köster, weil er ein bisschen anders vorne spielt, weil er Köster hinten entlasten kann. Du kannst auch mal Heimann auf halb stellen, dann mit Köster und mit Goller, was natürlich dann eine riesige Masse ist zum Verteidigen. Ja, kommt mir insgesamt die Thematik Heimann ein bisschen zu kurz, dass er fehlt, weil klar, er ist nicht die Stammsieben, aber er ist eine brutal wichtige Alternative, weil wie gesagt, er bringt nach vorne was anderes mit und kann hinten entlasten oder man lässt, wie ich gerade gesagt habe, alle drei hinten spielen. Kam mir im Vorfeld zu kurz in der Bewertung.
Ja, ich finde auch, dass das ein Ausfall ist, der richtig wehtut. Aber wir kennen ja auch Alfred Gisasson, der lässt das dann gar nicht gelten. Es gab auch während des Turniers immer mal wieder Probleme. Rune Dahmke war krank. Die Geschichte um Juri Knorr, die haben wir gestern besprochen. Wie sieht es eigentlich bei ihm aus? Wurde da auf der Pressekonferenz irgendwas bekannt gegeben?
Ja, also Alfred Kieser hat schon bekannt gegeben, dass Juri auf jeden Fall morgen im Kader sein wird. Er hat aber auch gesagt, dass Juri Knorr nicht wird 60 Minuten spielen können, sondern deutlich weniger. Dann sind wir mal gespannt, wie das Spiel läuft. Juri selbst hat ja gestern am Flughafen zum Kollegen Stukenbrock gesagt, dass er sich fit fühlt. Zu Alfred hat er offensichtlich, so hat Alfred heute berichtet, gesagt, dass er es aber immer noch ein bisschen merkt, was ja auch klar ist, wenn man krank war. Und ja, ein Viertelfinale in der Weltmeisterschaft ist ein bisschen anstrengender als den Lauf, den ich gerade gemacht habe. Ja, gucken wir mal, wie lange er spielen wird.
Wie lange warst du unterwegs und wie weit bist du gelaufen?
Ich bin 56 Minuten gelaufen und bin 9,6 Kilometer unterwegs gewesen.
Oh, das ist nicht schlecht. Bist du zufrieden?
Ich bin sehr zufrieden, ja. Ich habe stark an meiner Form arbeiten müssen während dieses Turniers, weil mich gewisse Kollegen mitgezogen haben.
Das sind die Kollegen Stukenbrock und Moritz Löhr vom SID gewesen.
Korrekt, ja.
Die gehen ein höheres Tempo, als du das normalerweise tust?
Ja, die sind ja auch nur halb so alt wie ich.
Und halb so groß?
Ja, und halb so leicht, schwer.
Ja, das meinte ich eigentlich, mehr oder weniger. Ja, aber Spaß beiseite, Juri Knorr also nicht im Vollbesitz seiner Kräfte, ist das ein Risiko?
Ich bin kein Arzt, ne? Also das müssen ja die Ärzte entscheiden. Ich bin jetzt ein Laie, ich weiß nicht zu 100%, was Juri hatte. Natürlich haben wir diese Themen im Sport immer mal wieder. Zu früh angefangen mit der Belastung, dann Herz-Muskel-Probleme, kennen wir alles. Juri Knorr wird nur spielen, wenn es kein Risiko ist. Das ist ja vollkommen klar.
Das hoffen wir, dass das auch so ist. Glaubst du, er wird in der Startformation stehen? Weil ich glaube, dass das natürlich schon ein bisschen was verändert.
So, hättest du mich heute Morgen vor der Pressekonferenz gefragt, hätte ich die Frage mit Ja beantwortet. Jetzt glaube ich, dass es darum gehen wird, dass Alfred erstmal guckt, wie das Spiel läuft. Und zu wissen, wenn es vielleicht nicht so läuft, einen Juri in der Hinterhand zu haben, dass das, glaube ich, die Herangehensweise sein wird.
Was erwartest du sonst für eine Formation? Ich denke mal, links außen wird Lukas Mertens auf jeden Fall anfangen, dann Julian Köster auf halb, Luka Witzke in der Mitte?
Ja, Luka Witzke auf der Mitte, ja.
Dann Renas Uschins logischerweise auf der halbrechten Position und auf rechts außen. Welche Variante wählst du da persönlich? Timo Kastening hat mir den etwas besseren Eindruck gemacht bei diesem Turnier.
Ich würde auch Timo Kastening spielen lassen, ja.
Und gut, am Kreis ist es ja klar mit Johannes Goller und dann im Tor mit Andreas Wolf. Aber da hat Alfred Gislason ja mit David Speth auch eine überragende Alternative. Die Torhüterposition, die ist, das wissen wir, immer ganz entscheidend. Da müssen wir nicht irgendwie den Handball neu erfinden, sondern das ist seit jeher klar. Mit Gustavo Capdeville und Diogo Rema hat Portugal zwei Torhütertypen, die sich sehr ähneln, eher ein bisschen beweglicher, agiler, nicht ganz so groß, auch nicht ganz so mächtig, wie das vielleicht Andreas Wolf oder David Speth sind. Sind sehr agil, aber sie haben keinerlei Erfahrung in solchen Spielen. Ist das der große Vorteil der deutschen Mannschaft?
Ja, und das gilt ja nicht nur für die beiden Torhüter der Portugiesen. Die Portugiesen haben zum ersten Mal die Chance, überhaupt ein Halbfinale bei einer WM oder EM zu erreichen. Und das macht ja auch etwas mit einer Mannschaft, auch wenn eine Mannschaft im Flow ist, wenn sie einen Lauf hat. Man kann die, finde ich, diese Portugiesen ganz gut mit der deutschen Mannschaft vergleichen, was so Entwicklungsstufen angeht. Die stehen jetzt genau an dem Punkt, wo diese deutsche Mannschaft stand bis vor Olympia. Und jetzt geht es darum, die Portugiesen wissen, dass sie große schlagen können. Das haben sie auch in diesem Turnier schon gemacht. Aber jetzt geht es für sie um diesen Schritt, einen großen in einem großen Spiel zu schlagen. Und dieser Schritt, das ist echt gar nicht so einfach, den zu gehen. Das haben wir ja ganz oft bei der deutschen Mannschaft in den vergangenen Jahren erlebt. Also sie brauchen halt jetzt dann irgendwann dieses Schlüsselerlebnis, dass sie wissen, einen Großen schlagen zu können, sondern dass sie es wirklich getan haben. Und gut, vielleicht geht die Entwicklung bei denen ganz schnell und es gelingt denen am Mittwoch. Ich glaube nicht.
Du hast drei dieser Akteure der portugiesischen Nationalmannschaft in der vergangenen Saison hautnah gesehen bei Sporting gegen die Rhein-Neckar-Löwen in der European League mit den beiden Costa-Brüdern und Salvador Salvador. Tolle Spieler, müssen wir nicht drüber reden. Die haben ganz, ganz viel Qualität.
Die haben ganz viel Qualität, das haben sie auch in beiden Spielen gezeigt. Spielerisch waren sie meiner Meinung nach in beiden Spielen die bessere Mannschaft. Die Rhein-Neckar-Löwen hatten aber den besseren Torwart. Und jetzt steht natürlich, hatte Sporting damals, ich glaube, den Christensen heißt er im Tor stehen. Ja, und ich glaube, wenn man beide Spiele zusammennimmt, dann war das am Ende ein Paradenverhältnis von 35 zu 15 oder so zugunsten der Rhein-Neckar-Löwen. Da müssen wir nicht mehr darüber reden, warum die Rhein-Neckar-Löwen gegen Sporting Lissabon gewonnen haben.
Wie haben denn dir diese drei Akteure im Rückraum da gefallen? Das sind schon ja junge, klar, Akteure, aber energiegeladene Akteure mit einem tollen Spielwitz und einer tollen Spielintelligenz.
Ja, brutal schön anzugucken. Ich habe wenig von den Portugiesen in diesem Turnier gesehen. Ich habe aber das Spiel gegen Spanien gesehen. Das fand ich schon sehr, sehr beeindruckend, was sie nach vorne spielen. Ja, muss man sagen, also stark, Hut ab.
Vor allem spielen sie mit viel Tempo hinten raus. Da habe ich heute beim Medientermin mich auch mit dem ein oder anderen Kollegen nochmal drüber unterhalten. Das, finde ich, geht der deutschen Mannschaft nicht nur bei diesem Turnier, so ein klein wenig ab. Ich glaube, es ist ultra wichtig, dass man aus der Defensive heraus den einen oder anderen Stil generiert, um dann in der ersten Welle Tore zu erzielen. Hast du auch den Eindruck, dass man nicht ganz so energisch ist, dass man ein bisschen zögert auch in der zweiten und dritten Welle, wo andere Mannschaften immer noch ein bisschen weiterspielen, wie eben zum Beispiel Portugal?
Ja, also das hat natürlich auch was mit maximalem Risiko zu tun, etwas zu spielen. Da entscheidet man sich in der Tat häufiger auch für etwas mehr Sicherheit. Man wird einfache Tore aber brauchen gegen Portugal. 1, 2, 3, 4, 5 mal 1 gegen 1 Konter. Davon haben wir wenig in dem Turnier gesehen und ja, die werden wir brauchen. Ich glaube, 1 gegen 1 Konter, vielleicht haben wir gegen Tunesien welche gesehen, aber das ist ja zwei Klassen schlechter als Portugal, da sind wir uns ja einig.
Ja, wenn nicht sogar drei Klassen, wenn man sieht, wie die Portugiesen und die Tunesier insgesamt hier aufgetreten sind. Was mir bei der deutschen Mannschaft gefallen hat, habe ich ja eben schon gesagt. Was mir nicht so gefallen hat, habe ich jetzt auch gerade angesprochen mit dem Tempospiel. Du hast das mit dieser Bettdecke sehr schön beschrieben, finde ich, dass immer so ein klein bisschen fehlt. Wird die Bettdecke dann heute Abend gegen Portugal ein klein wenig größer?
Ja, die wird perfekt ausreichen.
Warum denn?
Weil, wie ich eben habe schon anklingen lassen, diese deutsche Mannschaft, ich finde sie unfassbar stabil. Man kann die Auftritte kritisieren, dass es nicht so glanzvoll war bei diesem Turnier. Ja, war es nicht. Aber sie haben die Spiele, bis auf das Dänemark-Spiel, dann doch am Ende alle gewonnen. Und ich finde, wenn man auch mit den Spielern spricht, natürlich sind die sehr selbstkritisch, weil sie wissen, dass sie es auch besser können. Aber man hört ja auch heraus, dass sie mittlerweile verinnerlicht haben, dass sie ein gewisses Grundniveau haben, dass sie auch wissen, was sie abrufen müssen, um zu gewinnen. Ja, damit will ich gar nicht mal sagen, dass sie eben nicht mehr machen, als sie müssen. Das will ich damit gar nicht sagen. Aber sie haben ein Urvertrauen mittlerweile in ihre Qualitäten, dass sie wissen, was sie bringen müssen, um ein Spiel zu gewinnen. Und ich glaube, dass sie morgen, weil sie auf einen starken Gegner treffen, besser spielen werden.
Also im Prinzip springt das Pferd dann nur so hoch, wie es muss, mehr oder weniger. Weil gegen Dänemark war das ja dann eher ein Rohrkrepierer.
Naja, ich finde auch gegen Dänemark machen die letzten 5 Minuten ziemlich viel von dem kaputt, wie das ganze Spiel gelaufen ist. Es ist sehr ärgerlich dann aus deutscher Sicht gewesen, das muss man ganz ernsthaft sagen. So hoch wie es muss, ja, bislang ist es so, aber ich will die Deutschen nicht mit den glorreichen Franzosen Anfang des letzten Jahrzehnts vergleichen, aber ich kann mich da an die Franzosen erinnern, was die teilweise für grauenhafte Vorrunden und auch Hauptrunden gespielt haben und am Ende hatten sie wieder Gold.
Ja, die hat natürlich eine unfassbare Qualität mit vielen Handballlegenden. Das muss man ja einfach mal so sagen. Es könnte übrigens das erste Mal, nee, das ist falsch. Es könnte das zweite Mal in der Geschichte des deutschen Handballs sein, dass diese Mannschaft 3 Halbfinals hintereinander erreicht. Das wäre ja dann innerhalb von 12 Monaten passiert bei EM, Olympia und WM. Und das erste Mal war das der Fall 2002, 2003, 2004. Da war es sogar ein Finale mehr, damals mit Heiner Brandt als Trainer. Wie hätten wir das denn einzuordnen, wenn Alfred Gislason das jetzt gelingt?
Ich weiß ehrlicherweise nicht mehr, welche Gegner das damals, was hat er gesagt, 2002, 2003?
Und 2004.
Ja, weiß ich nicht mehr, welche Gegner das waren. Müssen wir hier ein bisschen einordnen. Ich fange jetzt mal bei diesem Turnier an. Da müssen wir dann sagen, auf dem Weg bis zum Halbfinale, man schlägt die Portugiesen, da müssen wir auch ehrlich sein, dann hat man eine starke Mannschaft geschlagen. Also, um das mal einzuordnen. Olympia war brutal gut, müssen wir nicht drüber reden. Und wenn wir dann bei der Einordnung sind, letztes Jahr war die EM, da hat man am Ende 4 von 9 Spielen gewonnen. Das gehört ja auch zur Wahrheit dazu. Also endgültig dann zu sagen, mit 3-mal Halbfinale ist alles super, so weit würde ich dann auch nicht gehen.
Ja, man muss es entsprechend einordnen. Und da hast du recht, es wäre nicht alles super, aber es wäre natürlich trotzdem auf eine gewisse Art und Weise historisch gut, wenn wir überlegen, wie lange die Mannschaft nach dem Europameisterschaftstitel 2016 und dem Olympia-Bronzegewinn im gleichen Jahr gebraucht hat, um wieder um Medaillen bei Turnieren zu spielen. Und es wäre jetzt, das habe ich ja gestern jetzt festgestellt, das erste Mal seit 18 Jahren, dass Deutschland eine WM-Medaille holen kann. Du bist sehr überzeugt davon?
Das ist ja auch eine gute Mannschaft. Also diese deutsche Mannschaft ist eine gute Mannschaft.
Ja, absolut. Und was mir auch gefällt ist, damit das keiner in den falschen Hals bekommt, weil wir das gestern ja relativ deutlich angesprochen haben, oder ich sag mal, ich habe das deutlich angesprochen, der Kollege Stukenbrock hat das ein oder andere Mal zugestimmt. Es geht mir bei dem gesamten Auftritt nicht um die Spieler. Ich finde, die Spieler sind locker, die sind offen, die machen Späße. Also da kann man echt nichts sagen. Da finde ich, hat sich das hervorragend entwickelt in den vergangenen Jahren. Ist natürlich auch eine andere Spielergeneration, müssen wir nicht drüber sprechen. Aber bevor wir zu deinem finalen Tipp kommen, hören wir mal kurz den Kollegen Lukas Zerbe, Mit dem habe ich nämlich heute gesprochen im Rahmen des Medientermins und er ist ja das erste Mal von Anfang an bei einem Turnier mit dabei. Damit hat er angefangen mit der Antwort auf meine Frage dazu und ja, das hören wir uns jetzt mal kurz an.
Ja, also das ist jetzt mein erstes Turnier, sag ich mal, was ich von Anfang an spielen darf. Und das ist mal schön, von Tag 1 bei der Mannschaft zu sein und das alles mitzuerleben. Bei den anderen Turnieren durfte ich dann immer noch nachreisen. Das ist natürlich dann schwieriger, sag ich mal, den Fokus zu finden und dann die Mannschaft zu stoßen, um dann direkt bereit zu sein, um das Spiel zu spielen. Wenn man halt jetzt von Anfang an dabei ist, dann hat man einen ganz anderen Blickwinkel auf die Spiele und auch den Fokus. Und die Vorbereitung ist auch deutlich einfacher auf den Gegner als, ja, sag ich mal, wenn man gerade noch im Auto sitzt, nachreist und dann schon abends auf der Platte stehen muss.
Lass uns ein bisschen über Druck sprechen, weil der DHB ist der größte Handballverband der Welt. Die Erwartungen sind natürlich hoch. Es sind viele Medienvertreter hier, die auch ja Kosten haben. Natürlich, die reisen erst nach Herning, da ist es nicht ganz so billig. Jetzt reisen sie weiter nach Oslo. Nimmst du sowas wahr als Spieler?
Ja gut, die Erwartungshaltung an uns vor jedem Turnier ist eigentlich immer groß. Man erwartet halt von uns, dass wir eigentlich immer ins Halbfinale kommen, dass wir immer um Medaillen spielen. Ich sag mal, das Minimalziel beim Turnier haben wir jetzt auf jeden Fall erstmal erreicht. Wir sind im Viertelfinale und jetzt, sag ich mal, ist alles möglich. Also jetzt gibt es vor allem auch nur noch schwere Spiele. Die Portugiesen spielen bislang super, super Turnier, haben viele junge Spieler dabei, sind sehr talentiert, spielen sehr einen schnellen Handball. Und da gilt es halt, morgen dagegen zu halten, damit wir hier noch einiges erreichen können.
Wenn wir jetzt aber mal Dänemark ausklammern, weil die aktuellen außerirdischen Handball spielen und die Franzosen, die auch auf einem sehr hohen Niveau unterwegs sind, vielleicht Olympia jetzt mal ausgenommen, weil da ja auch unfassbarer Druck war. Ist es überhaupt realistisch, immer ein Halbfinale zu erwarten?
Das ist halt immer schwer zu sagen, finde ich, weil die Spitze oben so enorm eng ist. Da kommt es manchmal auch einfach auf die Tagesform drauf an, ob du das Spiel jetzt gewinnst oder nicht. Und trotzdem sind unsere Erwartungen immer an jedem Turnier, dass wir eigentlich schon auf jeden Fall immer ins Viertelfinale kommen und auf jeden Fall, soweit es geht, immer dabei sein wollen. Den Anspruch hat jeder an sich selbst und wir natürlich an die gesamte Mannschaft auch. Und das haben wir jetzt auf jeden Fall hier wieder geschafft und jetzt gilt es dann morgen den nächsten Schritt zu machen.
Was weißt du über Portugal?
Dass sie ein sehr gutes Turnier bislang gespielt haben, haben sehr viel Selbstvertrauen, spielen sehr schnellen Handball. Ich glaube, jeder, der sich mit Handball auskennt, kennt die Costa-Brüder auch. Und da gilt es halt morgen gegenzuhalten und dass wir, sage ich mal, unseren Stempel denen aufdrücken und nicht andersherum.
Bedeutet vielleicht sogar ein bisschen Tempo rausnehmen?
In manchen Situationen vielleicht, aber wir wollen auch unser Tempospiel spielen, damit wir nicht immer gegen die robuste Abwehr von denen ankämpfen müssen, sondern dass wir die einfachen Tore werfen und dass die halt gegen uns sich jedes Tor hart erarbeiten müssen.
Wenn man jetzt mal guckt, die sind Gruppensieger, ungeschlagener Gruppensieger geworden in der Gruppe mit Norwegen, Schweden, Spanien. Brasilien ist in dieser Gruppe auch weitergekommen, eine ganz, ganz große Überraschung. Hat es dich aber überrascht, was Portugal bislang hier gezeigt hat?
Ein bisschen schon, ja. Also bei der Gruppenkonstellation hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die beiden weiterkommen. Nichtsdestotrotz war es mir auch schon bewusst vorm Turnier, dass Portugal sehr weit kommen kann. Und deswegen hat es mich jetzt gar nicht so extrem überrascht, aber dass die, sag ich mal, so durchmarschiert sind, hätte ich jetzt nicht gedacht.
Was macht dich denn zuversichtlich, dass ihr morgen in der Lage seid, die zu schlagen? Also logisch, man sieht ja immer im Training, wie ist der ein oder andere Spieler drauf. Das kannst du dann besser beurteilen als wir Medien zum Beispiel, weil wir das Training ja auch gar nicht sehen. Und ich glaube, das ist schon ein wichtiger Bestandteil so eines Turniers. Wird vielleicht sogar auch unterschätzt, dass man da die richtige Belastung auch hat und so weiter. Ja, was macht dich optimistisch und zuversichtlich, dass das reicht gegen dieses Portugal?
Jeder aus unserer Mannschaft ist eigentlich gut ins Turnier jetzt gekommen. Vor allem jetzt auch gegen Tunesien im letzten Gruppenspiel hat jeder seinen Einsatz nochmal bekommen. Wir konnten die Spieler ein bisschen entlasten, die viel gespielt haben. Und so hat jeder, sag ich mal, auch Selbstvertrauen nochmal getankt, um jetzt gewappnet zu sein für das Viertelfinale. Und bei uns stimmt die Chemie auch in der Mannschaft. Im Training sehe ich auch immer so viel Qualität, muss ich sagen, dass ich echt sehr positiv gestimmt bin für morgen, dass wir als Mannschaft morgen Portugal schlagen.
Für den Fall, dass das nicht passieren sollte, muss man dann auch mal so ehrlich sein und akzeptieren, dass eine Mannschaft wie Portugal mittlerweile auf einem ähnlichen Niveau unterwegs ist. Vielleicht nicht so konstant wie die deutsche Mannschaft in den letzten Jahren, aber dass man trotzdem als Olympia-Zweiter gegen so ein Team auch mal verlieren kann.
Das kann durchaus passieren, weil die Weltspitze echt sehr nah beieinander ist. Aber mit dem Szenario will ich mich eigentlich jetzt noch gar nicht auseinandersetzen. Wir glauben an uns. Wir wollen morgen auf jeden Fall das Spiel gewinnen, damit wir noch ein paar Tage länger hier sind.
So, Marc, das war's also von Lukas Zerbe. Und jetzt bleibt noch dein Tipp Ich habe ja gesagt, wenn es ein Spiel wird, wo beide über 30 Treffer erzielen, dann wird Portugal weiterkommen. Wenn es so ein Run and Gun wird, so ein wildes Spiel, ich glaube, das würde den Portugiesen sehr entgegenkommen, wenn Deutschland in der Lage ist, ein Spiel so zu gestalten, dass es eben unter 30 Tore für beide Mannschaften endet, dann kommt Deutschland weiter. Warum wird es so kommen, wie in dem letzten Fall, den ich gerade skizziert habe?
Weil die Deutschen morgen Beton anrühren, weil sie wissen, dass sie sich steigern müssen und sie können sich auch steigern und deswegen werden sie sich auch steigern. Und es gibt ein 29-27 für die deutsche Nationalmannschaft.
Ah, da ist er genau unter den 30 Toren geblieben. Hat er gut zugehört.
Marc, schlau, ne?
Ja, herzlichen Dank für deine Analyse und Einschätzung. Wir werden natürlich dann sehen, ob es auch so kommt. Und mittlerweile wisst ihr ja auch, was bei den Viertelfinals in Zagreb passiert ist. Das passt jetzt zeitlich leider nicht mehr, aber ist nicht schlimm. Da werden wir noch drüber sprechen in den kommenden Tagen. Das ist ja gar keine Frage. Schaut gerne vorbei auf Facebook, Twitter, YouTube und Instagram und in den Shownotes. Da gibt es einen Link zu PayPal oder bei patreon.com/kreisab, falls ihr dieses Format unterstützen wollt. Das war's für heute und wie ihr wisst, hören wir uns in gut 24 Stunden wieder. Bis dann.